Der Predigtext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4 und dort die Verse 35 bis 41. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, was ist das nur für ein Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?
Lass uns noch einmal still werden. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Du hast uns nicht zufällig hier zusammengeführt, sondern wir sind hier, um einander zu begegnen und um das zu hören, was du in unsere Herzen sprechen willst. Und ich bitte dich, dass du das tust. Amen. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe mit dem Titel Jesus fragt nach. Und bei dieser Predigtreihe geht es immer um eine Frage von Jesus, die er stellt. Es gibt über 100 Fragen im Neuen Testament und die Chance für uns ist, diese Fragen auch heute an uns ranzulassen. Sie sozusagen als Fragen zu verstehen, die Jesus auch uns heute stellt. Denn das Potenzial einer guten Frage ist ja, dass sie uns zum Nachdenken bringt. Dass man eben nicht nur Antworten vorgeprägt bekommt und wiederholt sozusagen, was alle sagen oder was immer schon so war, sondern dass wir selber Antworten finden, ganz persönlich. Nächsten Sonntag zum Beispiel geht es um die Frage, wollt ihr auch gehen? Und in 2 Wochen um die Frage, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Heute geht es um die Frage, die im Text schon aufgetaucht ist, nämlich um die Frage, warum habt ihr solche Angst? Und der Text, aus dem diese Frage stammt, ist eigentlich ein ziemlich bekannter Text und wahrscheinlich habt ihr schon Predigten über diesen Text gehört. Und wir haben ihn ja nun auch als Schriftlesung nochmal gehört und auch als Video gesehen, wo so einer mit Sand die Geschichte dargestellt hat. Was bei diesem Text wichtig ist, wir sollten diese Verse als erstes einmal sehen und lesen als einen Tatsachenbericht, also als ein Geschehen, das wirklich passiert ist. Es ist tatsächlich so, dass es auf diesem großen See Genezareth solche heftigen Stürme gibt, die schnell und plötzlich kommen. Der Pastor meiner ersten Gemeinde, der war mal auf diesem See vor vielen, vielen Jahren und hat gesagt, also hat dann so einen richtig heftigen Sturm erlebt und hat gesagt, wenn ich hier lebend rauskomme, dann werde ich Pastor. Also, es gibt diese Stürme und auch alles andere von dieser Begebenheit passt hier als wirklicher Tatsachenbericht. Die Fischerboote, dass es eine Versammlung gab, das wird hier berichtet am Ufer, Jesus hat gepredigt. Und auch, dass Jesus am Ende dieses Tages so müde war, auch das macht Sinn. Also dieser Bericht ist ein Tatsachenbericht. Aber schon immer wird dieser Text auf eine zweite Art und Weise gelesen. Nicht nur als Bericht, sondern auch als ein Bild unseres Lebens. Als ein Spiegel für unsere Erfahrungen, die wir heute in unserem Leben und auch in unserem Glauben machen. Die haben dann nicht unbedingt mit einem See zu tun oder mit Wellen im wörtlichen Sinne. Aber vom Kern her sind es ähnliche Erfahrungen, die ein bisschen so sind wie das, was hier auf dem See passiert ist. Wir alle kennen Stürme in unserem Leben, auch plötzliche Stürme, die aus dem Nichts heraus auftauchen und unser Lebensboot ins Wanken bringen. Eine Krise taucht auf, ein Konflikt, eine Krankheit und unser Lebensboot wird auf einmal durcheinandergewirbelt. Eine Herausforderung zieht auf und auf einmal ist die innere Ruhe weg. Alles ist dunkel, die Sonne ist weg, die Richtung ist weg. Der sichere Hafen oder das sichere Ufer ist in weite Ferne gerückt, unerreichbar quasi. Und plötzlich schwappt ja, ganz viel Negatives in unser Leben hinein. Und wir kämpfen, wie die Jünger damals in Wirklichkeit, manchmal ums Überleben. Wir schöpfen das Wasser, bis wir am Ende unserer Kräfte sind und haben nur einen Gedanken, hoffentlich ist dieser Sturm bald zu Ende. Ja, wenn es auf einmal einen Job nicht mehr gibt, wenn es eine Krise in einer Beziehung gibt oder wenn eine Beziehung womöglich zerbricht, wenn schlechte Nachrichten da sind oder vielleicht einfach nur viele Herausforderungen sich häufen und die Kraft begrenzt ist und kein Ende in Sicht. Also das ist ein ganz starkes Bild aus diesem Text und wir alle kennen solche Stürme, die unser Leben bedrohen. Aber dann gibt es in diesem Text natürlich dieses andere, weitere Element. Mitten in diesem Sturm ist Jesus mit in diesem Boot. Und das ist eigentlich toll und hoffnungsvoll. Jesus ist mit dabei, ein schönes Bild. Aber das Unangenehme ist nun, dass Jesus zwar dabei ist, aber er schläft. Und er scheint auch richtig fest zu schlafen. Noch nicht mal der Sturm kann ihn wecken. Er schläft tief und fest. Man fragt sich, wie tief kann der denn schlafen, dass selbst dieser Sturm ihn nicht wecken kann. Und was damit beschrieben wird, ist die Erfahrung, die wir auch erleben, gerade in einem Sturm. Jesus ist da, ja, wir wissen das. Er ist an unserer Seite, er ist unser Begleiter. Da fallen uns dann auch Bibelworte ein. Er ist da, aber er schläft. Er ist da, aber er ist auch nicht da. Die Jünger wussten, dass Jesus bei ihnen war, auch ihnen nahe war, im gleichen Boot. Aber sie haben ihn als solchen eben nicht erlebt. Er tut nichts, er hilft nicht, er schläft. Und das beschreibt auch oft unsere Erfahrung, ja, in Lebenskrisen. Die Krise ist da, Gott ist auch irgendwie da. Ja, das glaube ich. Aber ich erlebe ihn nicht. Wo ist er? Schläft er jetzt? Kümmert ihn das nicht, dass ich jetzt untergehe? Und an dieser Stelle ist dann die Frage, wie geht es weiter? Wie komme ich raus aus dem Sturm? Was tue ich denn in einer Krise, wenn ich drohe, unterzugehen? Und das ist spannend, was hier im Text beschrieben wird. Wir lesen das, weil wir das kennen. Aber als der Sturm am heftigsten ist und die Jünger keine Kraft mehr haben, wenden sie sich endlich, so könnte man sagen, an Jesus. Und was passiert? Er lässt sich wecken. Die Jünger kommen zu ihm und Jesus ist auf einmal hellwach und der Sturm kommt zur Ruhe. Hört auf, als Jesus dieses Wort spricht, schweig und verstumme. Und die Frage, die sich hier stellt für die Jünger und auch für uns in unseren Stürmen, wann kommt dieses wichtige Wort von Jesus? Schweig und verstumme. Ich glaube, das ist manchmal die Frage von uns. So habe ich das zumindest erlebt in meinen Stürmen. Wie lange dauert der Sturm noch? Wie lange muss ich noch kämpfen? Wie lange reicht meine Kraft noch, die jetzt schon am Ende ist? Und das ist eine Frage, auf die ich von hier auf der Kanzel keine Antwort habe. Ich habe sie nicht. Ich erlebe es selber und auch von anderen, dass der Sturm so heftig sein kann und kein Ende in Sicht ist. Aber ich habe keine Antwort auf diese Frage, wann ist der Sturm endlich zu Ende? Das Einzige, was wir an dieser Stelle als Hoffnung mitnehmen aus diesem Text ist, dass Jesus irgendwann den Sturm zur Ruhe bringt. Irgendwann. Für die Jünger ist das der Zeitpunkt, an dem sie sagen, fragst du nicht danach, dass wir zugrunde gehen. Und Jesus bringt den Sturm zur Ruhe und das sollte uns immer Hoffnung sein. Und immer Hoffnung geben, weiterzumachen, durchzuhalten und nicht aufzuhören zu vertrauen. Aber es geht in dieser Predigtreihe ja um eine Frage von Jesus und im Mittelpunkt meiner heutigen Predigt steht ja diese Frage, warum habt ihr solche Angst? Und ich will in meiner Predigt eigentlich nur eines klären, wie ist diese Frage eigentlich gemeint? Als Schuldzuweisung oder als Coaching-Frage, also als eine Frage, die sie zum Nachdenken und Reflektieren bringen soll? Das ist heute mein einziger Punkt. Schuldzuweisung oder Coaching-Frage. Ich muss zugeben, ich habe diese Frage von Jesus in diesem Text immer als Schuldzuweisung verstanden. Als ein Ausdruck von Ärger. Wieso habt ihr Angst? Leute, ja, das kann doch nicht angehen. Ich bin es, Jesus, Gottes Sohn. Ich bin doch mit im Boot, ihr habt solche Angst. Warum? Hey, wo ist euer Glaube? Das sagt er hier ja auch. Habt ihr noch keinen Glauben? Man kann diese Frage so verstehen, als einen Ausdruck von Enttäuschung. Als einen Ausdruck, ist doch falsch, wie ihr euch hier verhaltet. Ihr habt Angst, das ist Unglaube, Sünde, Schuld. Aber das Interessante ist, Angst zu haben, ist keine Schuld, ist keine Sünde. Es gibt im Neuen Testament einige Listen, so will ich sie mal nennen, die beschreiben, was Sünde und Schuld ist. Ich zitiere mal aus 2. Timotheus 3. Da sagt Paulus zu Timotheus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott. Da hat der Apostel Paulus hier ganz schön viel aufgeschrieben, eine Liste gemacht über das Verhalten von uns Menschen, das nicht okay ist und in Gottes Augen Sünde ist, Schuld ist. Aber Angst ist nicht dabei. Es gibt keine Liste im Neuen Testament dieser Art, wo Angst auftaucht. Und es gibt keine Stelle dieser Art, wo Angst als eine Sünde oder eine Schuld oder als ein Versagen beschrieben wird. Es ist sogar so, dass selbst Jesus, von dem das Neue Testament sagt, dass er ohne Sünde war, dass sogar Jesus Angst hatte. Matthäus 26 steht, und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst. Und ich finde, das ist schon mal eine hilfreiche Entdeckung hier in diesem Text. Angst ist kein Fehler, keine Schuld, kein Versagen. Sondern was ist Angst dann? Angst ist einfach ein Gefühl. Und Gott hat uns mit Gefühlen gemacht. Sie sind erstmal da, um uns zu helfen, um uns etwas zu sagen, was uns der Verstand allein manchmal nicht sagen kann. Es gibt ein Buch, das heißt Glaub dich nicht krank, von einem christlichen Therapeuten und Seelsorger. Und der schreibt in seinem Buch Folgendes. Jedes Gefühl von Angst, Ärger, Wut, Freude, Trauer, Spannung und so weiter ist ein Signal. Kein Gefühl ist an sich gut oder schlecht, sondern es ist zuerst einmal einfach da und will uns zu etwas motivieren. Angst motiviert Vermeidung, Freude motiviert Wiederholung, Trauer motiviert Rückzug, Ärger motiviert Selbstschutz und so weiter. Gesunde Gefühle entstehen durch eine realistische Wahrnehmung und Interpretation der Umwelt und motivieren dann zu dem Verhalten, die in einer Situation sinnvoll sind. Wenn Sie zum Beispiel keine Angst hätten, könnten Sie dieses Buch jetzt gar nicht lesen, denn Sie hätten sich mit Ihrem ersten drei Rädchen umgebracht. Die Welt ist zu gefährlich, um keine Angst zu haben. Angst ist ein lebensrettendes Gefühl. Und in diesem Zusammenhang wird vielleicht deutlich, die Jesu Frage hier in diesem Text war keine Schuldzuweisung, sondern ich glaube, diese Frage ist eine Frage, die den Jüngern helfen soll. Dies ist eine Coaching-Frage, eine Frage, die sie auch später noch beschäftigen soll. Warum habt ihr solche Angst? Warum eigentlich? Was geht da in euch vor? Und in diesem Sinne hat die Frage das Potenzial, auch uns heute zu beschäftigen und uns auch heute weiterzubringen. Gerade in einem Sturm, den wir erleben. Warum hast du solche Angst? Warum eigentlich? Und wenn das hier eine Coaching-Frage ist, dann ist die Frage, was soll sie denn bei uns bewirken? Und das Erste ist, dass sie unser inneres Gefühl benennt. Ich glaube, es ist gut, Gefühle beim Namen zu nennen. Hier geht es um Angst. Aber an anderer Stelle geht es vielleicht um Neid, um Verzweiflung, um Verletzung, Enttäuschung, Wut, was auch immer. Und es ist gut, an dieser Stelle und in unserem Leben ehrlich zu sein und sich Gefühle einzugestehen. Weil nur so können wir reflektieren, was da eigentlich passiert mit uns. Warum habt ihr solche Angst? Ja, warum denn? In einem Artikel in der Zeitschrift Focus habe ich Folgendes gelesen. Gefühle möchten gefühlt werden. Das Kommando hat der Verstand. Finden Sie den Fehler? Der Verstand möchte etwas lösen, was nur am Rande mit ihm zu tun hat. Ganz zu schweigen davon, dass er mit seiner Bewertung die Gefühle meist negativ beeinflusst. Die Gefühle wollen vom Verstand nicht kontrolliert werden. Sie würden viel schneller in den Hintergrund treten, wenn wir die Gefühle fühlen würden. Und uns den dazugehörigen Begleiterscheinungen wie Weinen, Schreien, Wutausbrüche hingeben. Denn Gefühle möchten wahrgenommen werden. Gefühle haben immer recht. Sie können sich nicht verfühlen. Sie können sich verlaufen oder verrechnen. Aber verfühlen geht nicht. Es ist nur der Verstand, der bewertet, ob das Gefühl gut oder schlecht ist und ob wir es mögen oder nicht. Das Gefühl hat für sich gesehen immer recht, sonst wäre es nicht da. Also es ist wichtig, unsere Gefühle nicht sofort abzuschalten, abzuwürgen, zu verdrängen. Auch die Angst nicht, weil diese Gefühle haben erstmal einen Sinn oder einen sinnvollen Kern und Gefühle einfach nur zu leugnen, löst sie nicht. Gefühle wollen benannt und geführt werden und damit beginnt ein guter Umgang mit ihnen. Und genauso ist diese Frage von Jesus hier zu verstehen als ein guter Start für eine Reflexion über unsere Angst, die wir heute haben in den Stürmen unseres Lebens. Also das ist das Erste, was wichtig ist bei dieser Coaching-Frage von Jesus. Gefühle wollen gefühlt und benannt werden. Und das Zweite, was diese Coaching-Frage bewirken soll, ist dieses Warum habt ihr Angst? Warum? Wenn ich diese Frage nicht als Schuldzuweisung verstehe, sondern als Hilfe, dann habe ich an dieser Stelle die Gelegenheit zu reflektieren, warum habe ich denn eigentlich Angst? Warum? Mal ganz sachlich gesehen. Was würde ich aufschreiben, wenn ich das mal auf einen Zettel aufschreiben müsste? Oder mich jemand fragt und genau das wissen will, warum hast du eigentlich solche Angst? Denk mal darüber nach. Realisiere mal deine Gedanken, die du da hast. Was geht da in dir vor? Warum hast du eigentlich solche Angst? Und wenn ich das dann aufgeschrieben habe, kann ich einmal sehen, was sind die Auslöser für meine Angst? Und ich kann sagen, ach so, darum habe ich Angst. Weil. Und ich kann damit arbeiten und überlegen, wie ich damit umgehe. Das Interessante ist, wir haben ein Buch in der Bibel, in dem solche Ängste benannt und aufgeschrieben sind. Es gibt sozusagen Listen mit Ängsten, solche darum habe ich Angstlisten, von anderen Menschen des Glaubens aufgeschrieben, die das tatsächlich gemacht haben, ihre Ängste zu reflektieren. Und diese Listen sind die Psalmen. In dem Psalm finden wir eine Fülle von Gefühlen und gerade auch dieses Gefühl der Angst. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus Psalm 3. Da steht, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele stehen gegen mich auf. Ist doch schon mal ein Grund, Angst zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, Leute stellen sich gegen mich, wollen mich nicht, arbeiten aktiv gegen mich. Gibt es in jeder guten Familie, unter Geschwistern, unter Kollegen, auch in der Gemeinde. Und dann geht es weiter im Psalm. Viele gibt es, die von mir sagen, er findet keine Hilfe bei Gott. Auch das ist ein Grund, Angst zu haben, dass Leute so negative Sachen über einen sagen. Nachbarn, Leute, mit denen man zu tun hat. Leute, die sich womöglich lustig darüber machen, dass man in die Gemeinde geht, ja, und an Gott glaubt, obwohl es so viel Leid auf der Welt gibt. Ist er verrückt? Ist er bescheuert? Wie kann man nur? Ja, heute in dieser Zeit, wo wir alles wissen, wissenschaftlich gesehen. Also hier ein Mini-Beispiel aus Psalm 3, wo jemand aufgeschrieben hat, warum er Angst hat. Herr, wie viele sind meine Bedränger? Viele stehen gegen mich auf. Viele gibt es, die von mir sagen, er findet keine Hilfe bei Gott. Das Spannende ist nun, wie diese Listen in dem Psalm weitergehen. Nämlich, sie gehen oft weiter mit einem ganz großen Aber. Nämlich mit einem Du aber. Du aber, Herr. Und damit wird der erste Teil nicht weggewischt, sondern was nach dem Aber kommt, soll den ersten Teil sozusagen ergänzen. Meine Ängste. Und zwar mit guten Gedanken, mit Verheißungen Gottes, mit Zusagen Gottes. Ich lese euch mal vor, wie das im Psalm 3 weitergeht. Du aber, Herr, bist ein Schild für mich. Du bist meine Ehre und erhebst mein Haupt. Ich habe laut zum Herrn gerufen. Da gab er mir Antwort von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Viele Tausende von Kriegern fürchte ich nicht, die mich ringsum belagern. Also was der Psalmbeter hier macht, er listet seine Ängste auf, benennt sie und schreibt dann ergänzende Dinge dazu, nämlich aus Gottes Perspektive. Und dadurch wird die Gesamtperspektive, ja, meines Lebens sozusagen eine andere. Sie wird korrigiert oder viel besser ergänzt. Ja, ich habe Angst, aber... Und das ist ein Weg, den auch wir gehen können. Wir können unsere Gedanken und Gründe für Ängste ergänzen mit den Zusagen und Verheißungen, die wir über Gottes Hilfe und Treue haben. Der Sturm ist da, ich habe Angst, riesige Angst. Aber, also diese Frage von Jesus, dieses Warum von Jesus ist ein kraftvoller Anfang, um an unsere Gedanken und Ängste und Gefühle heranzukommen. Und das Tolle ist, in unserem Text hier gibt es eine ganz passende Parallele zu dem, was ich über die Psalmen gerade gesagt habe. Nämlich zu dieser Ergänzung, du aber. Wie geht das hier weiter, nachdem Jesus diese Frage gestellt hat? Sie geht weiter mit einem du aber. Wie steht das hier im Text? Ich zitiere, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist dieser, dass auch der Wind und die Wellen ihm gehorchen? Was wird hier aus der Angst der Jünger? Eine Ehrfurcht vor Jesus, ein Staunen über seine Macht, ein Staunen über den, mit dem sie es zu tun haben. Ein du aber kannst den Sturm stillen. Du aber bist bei mir, du aber schläfst nicht. Du aber lässt dich wecken und du aber stillst den Sturm meines Lebens, in dem ich so viel Angst habe oder hatte. Angst unterzugehen, nicht mehr glücklich zu sein, keine Kraft mehr zu haben, Angst vor der Zukunft, kein Licht im Dunkel mehr zu sehen. Die Angst ist da, aber auch das du aber. Lasst uns zusammen beten. Gott, wir danken dir für diesen kompakten und kraftvollen Text. Für diese Angst der Jünger, für die Beschreibung dieses Sturms. Und wir kennen diese Situation aus unserem eigenen Leben. Aber vielleicht haben wir es auch erlebt, dass du den Sturm stillst und dass du eben nicht schläfst. Und dass wir das erlebt haben, dass du aber da bist. Wir wollen dich bitten, für uns, wenn wir in einem Sturm stecken, dass du uns Kraft gibst, durchzuhalten, das Vertrauen nicht aufzugeben, Geduld zu haben und auf dich zu vertrauen, dass du den Sturm stillst. Du hast große Macht und du willst uns helfen, dass der Sturm gestillt wird und dass wir dadurch Glauben und Vertrauen lernen. Amen.